Paulus spricht in der Bibel von einem Geheimnis. Und ein Geheimnis ist etwas, was man vielleicht wissen möchte, was wertvoll ist, aber man nicht weiß. Oder nur ein paar das wissen. Etwas, was eigentlich verborgen ist. Etwas, von der Bibel her gesehen, das dem Menschen ohne Jesus Christus oder vor Jesus Christus nicht gekannt haben oder auch heute noch nicht kennen. Dieses Geheimnis wird nur durch das Evangelium offenbart. Und das ist, ein Geheimnis ist meistens etwas Wertvolles, etwas, was man unbedingt wissen möchte. Und ich lese diesen Vers aus dem Kolosserbrief jetzt vor, wo der Paulus eben schreibt von diesem Geheimnis. Das ist Kolosser 1, 25 bis 27. Ihr Diener, da meint er die Gemeinde, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, Doppelpunkt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Und er schreibt im Vers vorher, es ist verborgen gewesen von den Weltzeiten her. Aber jetzt hat er es seinen Heiligen offenbar gemacht, dieses Geheimnis. Vor Jesus wussten die, zumindest die Juden, die Nationen wussten nicht einmal das, dass ein Messias kommen wird, ein Retter. Sie haben zwar ganz eine andere Vorstellung gehabt von diesem Messias, wie er dann wirklich war, aber sie wussten zumindest, da kommt was, da gibt es ein Geheimnis, da ist irgendwas. Und durch Jesus ist es von Gott her offenbar geworden. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde, ab dem Zeitpunkt war dieses Geheimnis offenbar geworden. Allerdings auch nur für die, die wirklich glauben. Für die, die nicht glauben oder nicht gehört haben, ist es immer noch ein Geheimnis. Sie haben es immer noch nicht offenbart bekommen. Aber wir, die wir glauben, unser Leben Jesus gegeben haben, eine neue Schöpfung geworden sind durch die Wiedergeburt, uns ist dieses Geheimnis offenbart worden. Und selbst in Kreisen von Christen ist es bei vielen immer noch, möchte ich fast sagen, wie ein Geheimnis. Genau das weiß man irgendwo doch nicht. Die meisten haben doch noch irgendwo die Vorstellung, der Gott, der ist doch irgendwo da oben ganz weit weg und irgendwie fehlt das Bindeglied. Und das kommt daher, weil man auf dieses Geheimnis nicht aufpasst. Das Geheimnis ist ja Christus in uns. Nicht auf der Wolke 7 und 8 und 19, sondern Christus in uns. Ja? Man, es ist nicht verboten, im Gebet nach oben zu schauen. Aber man merkt oft, man schaut irgendwo nach oben, weil der Gott muss ja droben sein. Das heißt ja von dem droben. Und dann schauen die meisten beim Gebet nach oben. Das ist die falsche Blickrichtung. Wenn man in einem Haus was sucht, und man sucht alle Zimmer ab, bloß in dem Zimmer, wo es drin ist, sucht man nicht. Dann findet man es nicht. Das ist eine blöde Aussage. Ja, was ist ja so? Du wirst niemals dein Teil finden, wenn du nicht in das Zimmer reinschaust, wo es drin liegt. Und wenn wir Gott suchen und nicht dort suchen, wo er zu finden ist, werden wir ihn auch nicht finden. Gott zu suchen heißt, in uns drin zu suchen. Dort ist die Tür, dort ist die Schnittstelle. Dort ist der Geist, wo die Verbindung zu Gott aufgenommen werden kann oder zum Heiligen Geist oder zu Jesus. Wir sind ja eins. Und das ist das Geheimnis, das immer mehr offenbar werden muss an uns oder in uns. Im alten Bund war das eine Hoffnung. Das wird irgendwann. Jetzt aber im neuen Bund ist es weder eine Hoffnung noch ein Geheimnis, sondern eine Realität, eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass Christus jetzt in uns ist. Drum schreibt der Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus, Jesus, lebt in mir. Er hat das Geheimnis offenbart bekommen, der hat es kapiert. Und deshalb kannst du das auch erklären, warum das in der Bibel, wenn Gott was getan hat, er es immer durch Menschen tat. Ob im Alten oder im Neuen, es gibt keine Stelle, oder nicht leicht zu finden, wo Gott irgendwo von sich aus, aus dem Himmel herab, irgendwie was getan hat, weil er das so wollte und kein Mensch war damit beteiligt. Es sind immer Menschen mit beteiligt gewesen. Und es sind immer die Gesalbten mit beteiligt gewesen. Ob es der König war von Jerusalem oder von Israel oder von Juda, ob es ein Prophet war, ein Gesalbter, oder einer der Patriarchen oder Mose oder sonst irgendjemand, Gott hat durch Menschen gewirkt. Es war schon ein Bild dahingehend, Christus in uns. Hätte Gott nicht einfach die Israeliten so auch aus Ägypten rausführen können, warum muss er gerade Mose dafür eintreten? Weil Gott durch Menschen arbeitet. Und so ist er immer noch. Und wenn Gott nicht durch Menschen arbeitet, ist in der Regel nichts. Er will durch uns arbeiten auf dieser Erde. Er sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Er hat nicht gesagt, ich schicke jetzt meine Engel, dass sie das Evangelium verkünden. Er hat gesagt, die Gläubigen, die Gesalbten, die, in denen Christus wohnt, sollen gehen. Er hat gesagt, legt den Kranken die Hände auf. Könnte Gott nicht die einfach so heilen? Theoretisch, ja. Praktisch will er aber aus uns raus wirken und den Kranken heilen. Genauso war es mit Jesus. Warum hat Gott Jesus herumgeschickt, um die Kranken zu heilen und um Dämonen auszutreiben oder um zu lehren? Hätte er das nicht einfach selber tun können? Nein, er wirkt durch Menschen und Jesus war zu der Zeit einfach Mensch, Fleisch und Blut. Als Beispiel für uns, in denen er wiederum lebt. Der Paulus schreibt an die Römer, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn wir diesen Vers jetzt umdrehen vom Sinn her, das heißt eigentlich, wenn jemand Christi Geist hat, dann ist er sein. Und wenn er sein ist, hat er den Geist Christi. Also hast du und habe ich den Geist Christi in mir. Sonst wären wir ja nicht sein. Da wir uns aber bekehrt haben und neu geboren wurden, sind wir sein. Eigentum Gottes, Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Und darum wissen wir, dass der Geist Christi in uns ist. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn jemand ein Christ nicht kapiert hat, dass der Geist Christi in ihm ist, dann tut er sich schwer in seinem Glaubensleben. Und deshalb sagt uns der Paulus, wir haben Christi Sinn. Wir haben seine Gesinnung bekommen. Weil da ja durch die Wiedergeburt der schlechte Geist in den Guten verwandelt wurde. Es ist eine neue Schöpfung geworden. Wir haben eine andere Gesinnung bekommen. Und wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann verändert sich der Mensch. Das ist wie mit dem Baum. Wenn der Kern gesund wird, dann bringt er auch eine gesunde Frucht. Und so ist ein wiedergeborener Mensch. Wenn er vorher nicht geliebt hat und er wiedergeboren wird, er wird anfangen zu lieben. Er wird verändert werden, weil er Christi Sinn bekommen hat. Und es bringt nach außen hin Stück für Stück Veränderung. Weil der Geist Christi in diesem Menschen wohnt, lebt, regiert und handelt. Und Veränderung bringt. Viele Christen meinen, es bedeutet, Christ zu sein, recht brav zu sein, möglichst alle Gebote zu halten, alles ganz fest zu lieben, alles erdulden, den Trottel der Welt zu machen, sich nicht wehren, zu allem Ja und Amen sagen, alles akzeptieren, ein bisschen die ganzen Rituale und Liturgien mitmachen und das wär's. Und gleichzeitig ganz viel Schuldgefühle und Verdammnis noch rumtragen. Dann gehen wir noch Wallfahrten zur Mutter Gottes oder sonst irgendwo hin, weil wir armen Sünder. Und das ist das Ding nicht. Von dem hat Jesus überhaupt nichts gesagt. Es ist ja nicht verkehrt, brav zu sein. Ja? Wir brauchen uns nicht, jetzt weil wir eh gerechtfertigt sind, können wir tun und lassen, was wir wollen. So ist es nicht. Aber wir brauchen uns nicht den Stempel der Trottel der Nation aufdrücken lassen. Wir dürfen uns in jeder Zeit wehren, aber wir haben andere Mittelchen. Ja, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut oder gegen Fleisch und Blut und wir kämpfen auch nicht mit natürlichen Waffen, wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Geistliche Kraft ist es, die uns stark macht. Ja, unsere Waffen, sagt der Paulus, sind nicht natürlicher Art oder fleischlicher Art, sondern sie sind geistlicher Art. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen und. Das sind unsere Waffen, unsere Mittel, weil Christus in uns wohnt, weil der Gesalbte oder die Salbung in uns ist. Und wenn dieser Jesus in uns ist, dann ist er oftmals wie ein Lamm und das ist richtig. Aber dieser Jesus wird auch als Löwe bezeichnet, der Löwe aus dem Stamme Juda. Und manchmal muss der Jesus in dir zum Löwen werden und nicht bloß ein Lamm sein, das sich alles gefallen lässt. Manchmal muss dieser Löwe aufstehen und brüllen. Wenn der Feind kommt, ja, oder wenn der Wolf kommt, muss das Lamm in dir zum Löwen werden, sonst wird es gefressen. Ja, also lass dir nicht vom Teufel irgendwie Angst einjagen oder von irgendwelchen religiösen Menschen, sondern nutz diese Kraft, die in dir ist, um zu widerstehen und nicht nur widerstehen, sondern auch um den Sieg hervorzubringen. Dieser Jesus in uns soll nämlich nicht eingeschlossen sein, sondern er soll freigesetzt werden. Er soll regieren. Er soll regieren, was du tust, was du sagst, was du denkst. Und nicht eingeschlossen durch religiöse Mauern, falsche Vorstellungen und fromm gemeinter Schwäche. Ja, wir können ja sowieso nichts. Ja, es kursiert in christlichen Kreisen. Der Teufel weiß, was er den Leuten einimpfen muss, damit sie möglichst schwach sind. Schwache Christen sind keine Gefahr, aber vollmächtige Christen, und es sind zu wenige, vollmächtige Leute, die aufstehen und sagen, so und so steht es geschrieben und das, danach handle ich, und die vorwärts gehen, in Kühnheit, in Kraft und Autorität. Solche Leute werden für den Feind gefährlich. Und wenn er ihnen das unterjubeln kann, du bist ja ohne Gott, und wenn es der Herr nicht tut, dann tut es sowieso nichts. Und ja, das ist allgemein typische. Aber Gott sagt, ich habe dir doch gegeben. Ich habe dir den Geist Christi gegeben. Ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Ich habe dich mit Kraft gesalbt. Mensch, mach doch was damit. Das ist das, was das Evangelium uns sagt. Und wenn du die Geschichte der Apostel liest, dann kannst du nachlesen, was die Leute damit gemacht haben, mit diesem Christus in ihnen, mit dieser Salbung und wie die rausgeflossen ist. Als der Petrus an den Kranken vorbeimarschiert ist und nur der Schatten hat sie berührt. Die Dämonen sind ausgefahren und die Kranken wurden geheilt. Das war ein Gesalbter. Ja, er hat nicht mit dem Weihwasser rumgespritzt, hast du es bald geschafft, bist bald gestorben. Nein. Er wusste, dass der in ihm ist, viel stärker und größer ist als jeder Dämon und als jede Krankheit und jede Not. Damit müssen wir uns beschäftigen, denn wir sollten auch so sein oder so werden oder zumindest ein Stück weit, wenn wir ein Stück weit in diese Richtung kommen und weg von diesem unterjochten Jammerchristentum. Das gibt es zu viel. Sicherlich ist es ein geistlicher Kampf, aber der in uns, wir wissen es, wir haben es ja gelesen, der in uns ist größer als der draußen rum ist. Aber dieser geistliche Kampf benötigt geistliche Kraft. Und wo kommt die nun her? Kommt irgendwo ein Lichtlein her? Nein, sie kommt aus uns, aus unserem Geist heraus. Dort, sagt die Bibel, ist die Quelle. Weil der Heilige Geist in uns ist. Weil wir eine neue Schöpfung geworden sind. Weil sein Herrschaftsthron in uns ist. Paulus schreibt wiederum, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja? Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, das gehört damit dazu. Die Kraft wirkt dementsprechend, wie sie in dir wirkt, und dementsprechend wird sie in deinem Leben wirken. Wirkt sie in dir nicht oder kann sie nicht raus, wird nicht viel passieren. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Johannes 7, 38, 39. Wer an mich glaubt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wenn der Mensch mit Heiligen Geist erfüllt ist. Diesen Vers streitet ja in der Regel keiner ab. Aber die Frage ist, fließen wirklich Ströme lebendigen Wassers? Fließt überhaupt was oder tröpfelt es ein bisschen oder ist schon ein bisschen ein Schwall dabei oder sind es Ströme? Ströme sollen fließen, das bedeutet Kraft. Ja, ein Strom, der bewegt was. Ein Strom von Wasser, wenn du es im Natürlichen anschaust, der kann schon ganz schön was mitreißen. Ja, er treibt auch riesige Kraftwerksturbinen an. Und das ist einfach ein Ausdruck von Kraft. Ströme lebendigen Wassers fließen aus einem geisterfüllten Christen. Das ist das Bild dafür und das ist auch das, was Jesus das gesagt hat, dass es so ist. Und dein und mein Glaube ist es, der dieses freisetzt. Ja, diese Kraft fließt nicht einfach so. Mir nicht, dir nicht, es fließt einfach und Tag und Nacht fließt diese Kraft. Du bist das, der am Schalter sitzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du sitzt am Schalter für die Kraft, die in dir ist. So wie das Licht brennt, weil wir hinten da am Schalter gedrückt haben, so ist dieser Strom, der elektrische Strom, in Gang gekommen und hat die Lampen, bringt die Lampen zum Leuchten. Hätte niemand auf den Schalter gedrückt, würden diese Lampen nicht brennen, obwohl dieselbe Kraft in der Leitung wäre. Blödes Beispiel, aber es ist so. In einem Christen ist die Kraft vorhanden, aber wenn er sie nicht einschaltet, sage ich jetzt, oder diesen Schalter betätigt, dass die auch fließt, und das ist ein Glaubensakt, wird einfach wenig passieren. Du bist es, der das aktiviert. Das, was in dir ist. Der Heilige Geist ist da. Gott hat dir gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Christ muss das akzeptieren, dass das so ist und muss dann lernen, durch den Glauben diese Kraft freizusetzen. Glaubensworte oder auch Glaubensberührungen, Handlungen setzen diese Kraft frei. Entweder es wird aus dir herausgesogen von einem Glaubenden oder du gehst und legst die Hände auf und lässt es fließen. Je nachdem. Aber irgendjemand muss Glauben in die Sache mit hineinbringen. Ohne eine Glaubenshandlung oder ein Glaubenswort wird nichts passieren. Es war auch bei Jesus so. Das Beispiel, die blutflüssige Frau. Viele Menschen haben Jesus berührt. Und Jesus sagt plötzlich, wer hat mich berührt, wer hat mein Gewand berührt? Ja, die Leute sagen, Herr, wie heißt es denn jetzt? Es sind so viele Leute dumm. Viele haben dich da berührt. Wie kannst du dumm fragen letztendlich? Aber Jesus erkannte, dass eine Glaubensberührung da war. Denn er spürte, dass Kraft von ihm ausging. Und in dem Moment wurde diese Frau geheilt. Ja, da heißt es in Markus 5,30, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Er hat es gespürt. Man kann diese Kraft spüren. Und das ist interessant. Und es ist sogar wichtig, dass man es auch spüren kann. Als die Schwiegermutter von Petrus krank war, hat Jesus ihr die Hände aufgelegt und sie wurde schlagartig geheilt. Sie stand auf und diente ihnen. Sie hat Essen hergerichtet. Und die hatte nicht bloß ein bisschen Grippe mit Fieber. Ich glaube, das war schon ein heftigeres Fieber, weil da unten, wenn von Fieber gesprochen wird, dann ist es wirklich ein Fieber, das letztendlich auch tödlich sein hätte können. Und Jesus hat diese Kraft, die in ihm war, in diese Schwiegermutter von Petrus fließen lassen. Und weil Jesus natürlich Meister war auf diesem Gebiet, war die gute Frau schlagartig gesund. Othil könnte uns erzählen von dieser Kraft, die ihren Fuß geheilt hat vor ein paar Jahren. Es war wie ein Strom, auf und ab, zack. So ist es. Das ist genau das, was wir wollen. Es ist die Salbung, mit der Gott uns gesalbt hat. Und der Glaube setzt sich in Gang. Jesus sagte, ich gehe und dann sende ich den Heiligen Geist und jetzt macht ihr noch. Macht ihr dasselbe. Und er gab damals schon seinen Jüngern Vollmacht. Er sagte, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Hey, nichts soll uns schaden. Das ist doch eine gute Botschaft. Und wenn wir lernen, diese Kraft einzusetzen, um dem Feind zu widerstehen, um auf Schlangen und Skorpione zu treten, bildlich gesprochen, wird uns nichts schaden. Wenn wir aber lau und müde und schläfrig sind und meinen, naja, der Herr wird schon irgendwann irgendwie machen, wir können sowieso da nichts dazu tun, dann werden Dinge kommen, die uns schaden. Ja, dann sind wir letztendlich Blinde und Taube. Aber der Herr sagt, seid wachsam, seid im Geist wachsam, seid helle und passt auf. Und wenn was ist, nutzt die Kraft, die ich dir gegeben habe. Nutzt die Autorität, die ich dir in meinem Namen gegeben habe. Nutzt die Fähigkeit, die in meinem Blut liegt, die für uns vergossen wurde. Handle, steh auf, lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Du sollst im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Durch den einen, der in dir ist. Durch den gesalbten Christus in dir. Durch die Offenbarung dieses Geheimnisses. Vielleicht hast du noch nicht die volle Kraft erreicht. Und es ist vielleicht eine blöde Aussage. Wir sind alle noch nicht in der vollen Kraft. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr, vielleicht manchmal ein bisschen weniger. Aber ich sage, sei treu mit dem Kleinen, das du bisher hast. Und trainiere mit dieser kleinen Kraft, dass mehr entstehen kann. Er sagt, wenn du mit kleinen Dingen treu umgehst, wird er dir mehr geben. Einem kleinen Kind gibst du auch nicht gleich alles unter jedes Werkzeug und vielleicht einem kleinen Kind ein Flex in die Hand, weil du weißt, da macht ein Blödsinn damit. Und unser Herr ist auch nicht dumm. Er gibt uns kleine Dinge und schaut uns eine Zeit lang zu. Wie gehen wir damit um? Benutzen wir es überhaupt oder liegt es bloß in der Ecke? Und wenn wir es benutzen, machen wir was Gutes damit oder machen wir einen Schaden? Darüber müssen wir nachdenken. Gehen wir treu und gut mit unserem mit dem, was wir bisher haben, um, wird der Herr dir mehr geben, wenn du mehr willst. Er wird es dir nie aufdrücken. Aber du bist es, der sagt, Herr, ich möchte noch mehr. Ich möchte noch mehr freigesetzt haben von dem, das in mir ist, von dieser Salbung, von dieser Kraft, vielleicht sogar von Wunderkräften. Du tust einen Teil dazu, mit deiner Treue und deiner Weisheit damit umzugehen und mit der Bitte an den Vater, dass er dir mehr gebe, weil Gott ist letztendlich der Geber dieser Dinge. Und du kannst es fördern durch dein Handeln und Begehren und mit dem, wie du halt umgehst, damit du kannst es natürlich genauso blockieren oder bremsen, indem dass du alles verkehrt machst oder überhaupt kein Interesse zeigst daran, wird auch nicht mehr kommen. Ja? Wir sollen uns dann auch schon mehr ausstrecken. Und vor allem müssen wir den in uns entdecken, damit wir das, was in uns ist, freisetzen können, dass diese Ströme anfangen zu fließen, dass sie deine Seele durchdringen, dass diese Kräfte deinen Körper durchdringen und dass sie aus dir rausfließen, wenn du für andere betest oder die Hände auflegst, dass denen geholfen wird. Denn ohne geistliche Kraft wird sich nicht viel ändern. Es wird in christlichen Kreisen ganz viel gebetet, ja, aber es wird sehr wenig eigentlich erhört. Es kommt eigentlich immer wenig dabei raus. Mir fällt es schon jahrelang auf und mich stört es eigentlich. Ich glaube, es kommt daher, weil einfach zu wenig geistliche Kraft freigesetzt werden kann. Weil die meisten irgendwie meinen, das fällt dann irgendwann irgendwo vom Himmel. Aber es kommt nicht vom Himmel einfach gefallen, sondern es kommt aus unserem Inneren. Von dort muss es freigesetzt werden. Dort müssen wir ansetzen. Entdecke den Geist Christi in dir. Lerne ihn kennen. Setze ihn frei. Mit deinen Worten. Das ist das, was du tun musst, was du brauchst. Ja, dort hast du den Schlüssel zu dieser geistlichen Welt. Der Schlüssel zum Reich Gottes. Dort ist die Quelle. Dort ist auch Frieden, wenn du Frieden brauchst, weil es rundherum in deinem Leben Chaos ist. Dann setz den Frieden Gottes in dir frei. Der zumindest deine Seele erquickt und dich das rundherum nicht mehr so toucht. Neudeutsch gesagt, dass es nicht mehr gleich ins Loch zieht, dass du drüber stehen kannst. Wenn irgendwas in deinem Körper schmerzt, setz die Kraft frei, dass diese Schmerzen wieder verschwinden. Wenn der Verstand ein bisschen verrückt spielt, das soll es geben, dann lass einfach den in dir anfangen zu herrschen. Mit Frieden, mit Weisheit, mit vielleicht einer guten Idee, um das Problem zu lösen. Gott hat für jedes Problem eine Lösung. Und die meisten beten zwar, aber hören dann nicht mehr zu, wie die Lösung ausschaut. Und dann wird bloß immer noch um das Problem gebetet und fixiert aufs Problem und noch nicht geändert, anstatt dass man dann mal auf Gott hört, was die Lösung wäre für das Problem. Dass dieses Gebetsleben dadurch ein Dialog wird und nicht bloß ein Aufsagen von Bitten. Jesus hat auch auf den Vater gehört, was er tun soll, was er lassen soll. Das Beispiel war mit der Frau, die sie steinigen wollten wegen Ehebruch. Und Jesus sagt dann, nachdem er im Sand ein bisschen geschrieben hat, warum das er da schreibt, wir wissen es nicht, aber er hat auf dem Heiligen Geist gehört, was der ihm sagt. Und er sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle sind gegangen. Jesus hat auf das gehört in dieser Situation, auf die Weisheit, die ihm der Heilige Geist einfach gegeben hat. Und das war goldrichtig. Nach dem Gesetz hätte diese Frau wirklich gesteinigt werden müssen. Und wenn man sich da ein bisschen reinversetzt in diese Zeit, da ging es schon ganz schön heftig zu. Ja, eine Frau so lange mit Steinen zu bewerfen, bis sie tot ist, gehört sich einiges dazu. Es waren raue Sitten. Jesus hat sie auch nicht beurteilt. Er sagte, sündige nicht mehr, sie soll es nicht mehr tun, aber er hat sie trotzdem freigelassen. Das war eine Gnade. Aber Jesus hatte gehört, was der Vater ihm zu dieser speziellen Situation zu sagen hatte. Und so sollen wir auch hören, was der Vater uns in bestimmten Situationen zu sagen hat. Um Weisheit bitten, wenn es um Weisheit mangelt. Er wird es uns geben. Ja, und wir haben diese Kraft von Gott empfangen, als erstes für unser eigenes Umfeld. Jeder Mensch, jeder Christ hat so sein Umfeld, hat so seinen Bereich, wo Gott ihn Autorität übertragen hat. Ja, eben, das fängt in deinem Geist an, die Seele, deinen Körper, den Verstand, dein Ehepartner, deine Kinder, vielleicht die Eltern, dein Arbeitsplatz. Das sind die Dinge, wo du wirklich drin steckst, wo du gesetzt bist von Gott. Und da, wo er dich gesetzt hat, hat er dich auch ausgerüstet. Da hat er dir auch die Autorität darüber gegeben. Und da sollst du in deinem Leben eben herrschen. Ja, wir werden jetzt nicht da sitzen und über irgendeinen Chinesen oder einen Amerikaner herrschen und uns um die ganze Welt kümmern und das eigene vernachlässigen. Das wäre schlecht. Wir sollen alle mit zusammen, jeder seinen Teil nehmen und dort herrschen. Durch Christus. So sagt uns das Wort. Im Leben herrschen durch Jesus Christus. Durch den, der in uns ist. Dieses Geheimnis, Christus in uns, freizusetzen, ist die Grundlage allen erlebten Segens. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Entscheidet oft über Sieg oder Niederlage in deinem Leben. Lebst du in der geistlichen Kraft oder lebst du in geistlicher Schwäche? Und das erklärt den Unterschied, ich sage jetzt einmal, zwischen Erlösten und Erlösten. Ja, es gibt Leute, die sind auch gläubig, die sind erlöst. Da ist einfach kein Segen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt andere, die sind genauso durch dasselbe Blut, durch dasselbe Opfer auch erlöst wurden und bei denen ist einfach der Segen da. Warum ist das so? Das ist oft einmal die große Frage. Und der Teufel schlachtet das aus und sagt, ja, bei dem hat es ja auch nicht funktioniert, der ist doch auch gläubig und schau noch an, wie schlecht das dem geht, muss wahrscheinlich so sein. Und auf das wird viel mehr geschaut, als wie auf dem anderen, da man sagt, nee, Mensch, bei dem, da geht doch das auch mit dem Segen, dem geht es doch auch gut. Das wird eigentlich mehr als beiseite gedrängt und man identifiziert sich viel leichter mit dem, dem es nicht so gut geht, naja, der Arme und mir geht es auch nicht so gut. Und dann braucht man nichts ändern. Aber wir sollen uns die als Vorbild nehmen, wo dieser Sieg, den Jesus errungen hat, offenbar wird. Denn die haben ein Geheimnis entdeckt. Die haben das Geheimnis Christus in uns entdeckt und freigesetzt. Vielleicht ist der andere ein braverer Christ als der, der zu der Gesegnete ist. Könnte sogar sein. Und trotzdem ist beim einen der Segen offenbar und beim anderen nicht oder weniger, sage ich mal. Nicht ist ein falscher Ausdruck. Aber es gibt einfach Leute, es geht einfach von einem Trara in das andere Trara. Und das ist nicht das, was uns die Bibel vermittelt. Wir sollen von Sieg zu Sieg gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sicherlich kommen bei jedem die Versuchungen und die Schwierigkeiten, aber es ist immer die Frage, wie reagiere ich drauf? Mit welcher Kraft reagiere ich drauf? Mit welcher Weisheit reagiere ich drauf? Versuche ich aus eigener Kraft oder mit meinen eigenen Ideen dagegen anzugehen und zermartere mir den Kopf? Oder nehme ich den, der in mir ist? Und dessen Kraft und dessen Weisheit. Der Geist Christi soll nämlich Gestalt annehmen in uns. Er soll frei wirken können. Das ist da, wo der Paulus für die Galater betet. Er schreibt, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das möchte der Mann. Dass die Leute, die gläubig sind, in dieser Gemeinde, in Galatien, dass die reif werden, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Dass das Geheimnis Christus in uns offenbar wird. Das ist in Paulus sein Anliegen. Der betet nicht, dass der Herr sie doch so segnen möchte mit viel Geld und viel Land und viel Macht. Er betet, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das andere wird dann von dem wieder ein Folgeprozess. Würde der Herr diesen Teil umgehen, die Leute recht segnen, aber Christus nicht Gestalt gewinnen, könnten die mit dem Segen auf Dauer nicht umgehen. Das wird jetzt hinterher schlechter wie vorher. Drum soll erst einmal Christus in den Menschen Gestalt gewinnen, weil diese Weisheit so notwendig ist mit den Gütern und den Segnungen und der Kraft vor allen Dingen, richtig und verantwortlich umzugehen. Es ist der Zweck des Erlösungswerks, dass die Christen so zur Reife gelangen, dass Christus Gestalt gewinnt, dass Christus wirklich lebt und nicht mehr der Mensch. Dass wir alle sagen können, nicht mehr ich lebe mit meinen Gedanken und Vorstellungen und Wünschen und allen möglichen Dingen, sondern Christus lebt in mir mit seinen Wünschen, mit seinen Vorstellungen und vor allem mit seiner Kraft. Das ist das Geheimnis, das durch das Evangelium offenbar geworden ist. Es ist ein Weg für den Christen. Es ist nicht, heute werde ich wiedergeboren und ab heute bin ich der Supertyp. Ja, da fängt es an. Es ist ein Weg. Aber ein Weg muss auch ein Ziel haben. Ja, gibt es den Spruch, der Weg ist das Ziel? In dem Fall nicht. Der Weg ist gut, aber das Ziel ist, Jesus Christus in uns Gestalt gewinnen. Jesus Christus in uns lebendig sein und durch uns leben und freigesetzt werden, um der Not dieser Welt zu begegnen. Um das Evangelium zu verkünden, der ganzen Schöpfung, um die Kraft des Reiches Gottes zu demonstrieren, freizusetzen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, um den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu plündern. Paulus schreibt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Da sollen wir hingelangen, zur vollen Reife, zum Vollmaß der Fülle Christi. Das ist unser Weg und das ist unser Ziel. Die Reife in Christus Jesus zu erlangen. An einer anderen Stelle heißt es, dass wir werden in Christus Väter und Mütter. Es gibt viele Zuchtmeister, schreibt der Paulus, aber wenige, die Väter und Mütter in Christus sind. Und das sind die Geduldigen. Die Väter und Mütter sind die Gereiften, die mit Geduld gehen, mit Weisheit vorgehen, die die Leute wirklich dorthin führen, wo Segen ist. Die nicht, wie mir einer gesagt hat, die Schafe um der Wolle willen halten, sondern damit die Schafe, wenn man die Gläubigen als Schafe bezeichnen darf, dorthin kommen, wo es ihnen gut geht. Das ist das Ziel, das ein Hirte, sprich ein Vater oder eine Mutter in Christus hat oder haben soll zumindest. Nicht, dass die Stühle voll sind und Zehntengeber genügend da sind. Das ist nicht der Zweck einer Gemeinde. Und dass man sagen kann, ja, jetzt haben wir auch schon so viel, wir sind ja schließlich wer. Nein, wir sind dann wer, wenn die Leute noch weiterkommen, vorwärts kommen, zur Reife kommen in Christus Jesus. Ja. Es nützt nichts, wenn eine Horde von Unreifen, vielleicht 200, 300 Leute beisammen sitzt und das Chaos größer ist wie in der Welt. Das nützt gar nichts. Lieber sind es 5 oder 10, die gereift sind, die Christus in ihnen entdeckt haben und freisetzen können. Auf das kann man bauen. Auf was anderes könnte man nicht bauen. Und es ist ein geistliches Gesetz, Christus in uns. Der Paulus nennt es das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und das hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz konnte ein Mann sehr gut. Es war ein Prediger, ein Evangelist, ein Heilungsdiener, der Name John G. Lake ist euch vielleicht schon ein Begriff. Dieser Mann hat dieses Gesetz des Geistes beherrscht. Er kannte den Christus in ihm und er kannte auch, wie man diesen Geist, dieses Gesetz des Geistes freisetzt. Er diente in Südafrika um die Jahrhundertwende 1900 und noch was. Und dort brach die Beulenpest aus. Die Menschen sind schlagartig gestorben. Innerhalb ein paar Stunden, ein paar Tage waren die tot. Und auf diesen Menschen, den Toten, war dann Schaum auf den Lippen, kam noch raus. Und dieser Schaum war voller Bakterien, dieser Pest. Er und seine Leute wurden aber nicht angesteckt. Als dann die Ärzte kamen, mit dem Schiff aus Amerika, mit Medikamenten, haben die sich gewundert, warum sind diese Leute nicht krank geworden, obwohl sie die anderen begraben haben. Und der John G. Lake sagte, machen wir ein Experiment, nahm diesen Schaum auf die Hände drauf und das Mikroskop und die haben zugeschaut, wie innerhalb ganz kurzer Zeit diese Krankheitserreger abgestorben sind. Warum? Weil das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus wirksam war. Das hat er ihnen auch als Antwort gegeben. Das ist diese Salbung, die aus uns rausfließt, wenn Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen, wenn diese geistliche Kraft aus uns fließt, wird es Krankheitserreger konfrontieren und besiegen. Und umso mehr dieses Gesetz freigesetzt wird, diese Gesetzmäßigkeit, umso schneller werden wir gesund werden. Umso schneller werden Schwierigkeiten aus unserem Leben, aus dem Umfeld verschwinden. Denn dazu hat Jesus Christus uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und uns zum Leben gebracht. Er lebt in uns. Die Herrlichkeit Gottes lebt jetzt in uns. Vor Jesus war die Herrlichkeit Gottes in dem Tempel in Jerusalem ganz vorn drin, im Allerheiligsten. Und wenn jemand reingegangen wäre, der nicht dazu bestimmt war, autorisiert war, wäre der schlagartig tot umgefallen. Es durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester reingehen und auch nur mit Opferblut und genau als Ritual, sonst wäre dieser Mann auch schlagartig gestorben. Deshalb hat man ihn schon an eine Schnur angebunden. Wenn er umfällt und tot ist, dann braucht man bloß an der Schnur ziehen, weil sonst hätten die den nicht rausgebracht, weil der Nächste, der reingegangen wäre, wäre auch gestorben. Weil ein sündiger Mensch, ein natürlicher Mensch, diese Herrlichkeit Gottes, die da drin war, einfach nicht aushalten kann. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, das ist heavy. Aber jetzt, sagt uns die Bibel, sind wir der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr jetzt der Tempel Gottes seid, der Tempel des Heiligen Geistes? Und in unserem Geist ist jetzt dieses Allerheiligste. In unserem drin ist jetzt diese Herrlichkeit. Warum fallen wir dann nicht um? Schlagartig. Tot, wenn diese Herrlichkeit in uns ist. Ganz einfach. Weil wir nicht Sünder sind, sondern Gerechtigkeit sind. Deshalb können wir diese Kraft, diese Herrlichkeit Gottes in uns tragen. Vorher wäre es nicht möglich, weil einer sein Blut geopfert hat für uns. Zur Rechtfertigung. Deshalb kann der Heilige Geist in uns wohnen. Kann die Herrlichkeit Gottes in uns wohnen und aus uns fließen. Ohne dass wir schlagartig zu Tode fallen. Das Gesetz des Geistes in Christus Jesus regiert in uns. Die Herrlichkeit des Herrn in uns. Dieses Gesetz ist das Gesetz des neuen Bundes. Nicht mehr das Gesetz des Buchstabens. Das Gesetz, das Sünde offenbar macht. Das erkennen wir, wenn wir die Schriften, vor allem die Schriften des Neuen Testaments studieren. Jesus sagte mal, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Darum sollen wir die Schriften kennen, was uns jetzt im neuen Bund zusteht, was jetzt geschehen ist, was jetzt für ein Gesetz herrscht, welches Geheimnis jetzt offenbar ist, damit wir die Schriften kennen und die Kraft Gottes. Warum, sagt uns die Bibel, sollen wir voll Geistes werden? Paulus schreibt es: Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Werdet voller Geist. Weil wenn nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Oder wenn bloß ein bisschen was drin ist, kann bloß ein bisschen was rauskommen. Wenn wir aber voll Geistes werden, wird auch voller Kraft aus uns herauskommen. Stephanus, heißt es in der Bibel, war voller Gnade und Kraft. Und es heißt auch, dass er voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Das war nicht ein Apostel, sondern er ist zum Diakon gewählt worden. Trotzdem tat dieser Mann Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also ist diese Aussage, es ist ja nur bei den Aposteln, damit schon entkräftet. Ein ganz einfacher Diakon. Ja, ein Helfer. Ja, das ist, damals gab es noch nicht diesen Titel und vielleicht irgendeinen Orden dazu. Du bist jetzt ein Diakon, jetzt bist du, was weiß ich, ein Diakon, einfach ein Helfer. Weil die Apostel nicht alles gleichzeitig tun konnten, haben sie diese Helfer ausgewählt. Und sie haben sich gute Leute ausgesucht und einer davon war dieser Stephanus. Und dieser tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Darum sehen wir, dass es wichtig ist, voll des Geistes zu werden. Und das ist der Teil, den wir tun können. Das liegt ein Stück weit an uns. Die Taufe im Heiligen Geist zu bekommen, ist eine Sache. Es ist ein Glaubensakt und der Herr gibt uns den Heiligen Geist. Aber dann immer wieder gefüllt zu werden, den Tank voll zu machen, den Akku zu laden, ist ein weiterer Teil. An die Ladestation zu gehen, zum Herrn das Wort zu nehmen, aufzutanken, ist jetzt der nächste Teil. Das ist ein wichtiger Teil, wenn wir wollen, dass mehr Kraft von uns ausgeht oder mehr Kraft in unserem Leben wirksam wird. Und es ist wichtig. Wir wollen das alle. Ich muss noch ein bisschen weiter blättern, das haben wir schon alles gesagt. Ja. Sprüche 4,23. Auch noch ein Teil, den wir zu tun haben. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Christus in uns, er ist in uns, in unserem Herzen, in unserem Geist. Und deshalb sagt uns die Bibel, das ist eine Quelle. Es ist eine Quelle des Lebens. Es ist etwas, was sprudelt. Und dieses Herz sollen wir bewahren. Ja, du kannst dein Herz voll machen mit Gutem und du kannst dein Herz mit Schrott füllen. Und je nachdem, was hineingefüllt wird, je nachdem kommt auch wieder raus. Je nachdem, wie das Herz eingeengt wird, diese Quelle zugeschüttet wird, je nachdem kommt raus oder kommt nicht raus. Aber wisse, in dir drin ist eine Quelle. Und diese Quelle ist Christus in dir. Und erwarte nicht immer, irgendwo wird Gott schon irgendwie was tun. Dann suche ihn in dir. Schau in dich hinein, in deinem Geist. Dort wirst du finden, was du brauchst. Dort ist alles angelegt, was du brauchst. Und denk nicht kompliziert. Wir haben es gestern erst einfach besprochen. Manche meinen, da müssen es dann besonders gut formulierte Gebete sprechen oder wie mache ich jetzt das? Nicht kompliziert. Was du willst, dass geschehen soll, das sollst du einfach sagen. Ja, das, man darf das nicht verkomplizieren, sondern einfach wissen, er ist in mir und ich spreche, weil ich es freisetze, weil ich am Schalter sitze, weil er mir ja gegeben hat, damit ich damit was mache. Und ich denke mir, ob ich das überhaupt darf? Sicherlich, du darfst und du sollst. Du sollst diese Salbung, diese Kraft, diesen Heiligen Geist in dir freisetzen. Wenn du es nicht tust, ja, wer dann? Du bist der Gesalbte Gottes. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du der Gesalbte. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ich bin doch nicht der Gesalbte. Jesus ist doch der Gesalbte. Doch, er hat dich gesalbt mit Heiligen Geist. Und es gibt nichts Besseres. Er hätte dir nichts Besseres geben können als den Heiligen Geist. Und mit dem bist du gesalbt worden. Und du bist deshalb gesalbt worden, damit du mit dieser Salbung auch was tust. Es ist deshalb ein Strom auf der Stromleitung, damit du mit dem Schalter das Licht einschaltest oder die Maschine in Gang bringst. Es ist deshalb der Heilige Geist in dir, damit du mit dieser Kraft des Heiligen Geistes etwas tust. Damit du dämonische Mächte vertreibst. Damit du den Krankheiten die Stirn bieten kannst. Damit du weise Worte reden kannst, wenn ein Konflikt entsteht. Jesus sagt immer, nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist ist es in der Situation. Ja, denk dir nicht vorher was aus, was könnte da sagen, was wird es da werden. In der Situation, es ist immer jetzt. Der Heilige Geist ist immer jetzt. Und dann spricht er durch dich. Er gibt dir die Worte, er gibt dir die Weisheit, wenn du das brauchst. Der Mensch ist in der Regel so, dass er immer alles vorher wissen will. Um abzuwägen, ob er das jetzt tun kann oder nicht tun kann, ob er es lassen muss oder was das gefährlich wird oder sonst was passieren könnte. Aber der Heilige Geist ist immer jetzt. Und wenn es drauf und dran kommt, ist er auch da. Er ist ja in dir. Und er kann nicht irgendwo aussteigen und sagen, ja, da gehe ich jetzt nicht mit, das wird mir zu heiß. Oder wie es früher immer geheißen hat, bei 130 steigt der Schutzengel aus, damit man nicht schneller fährt. Aber ab 130 braucht man aber eigentlich erst einmal so richtig. Nicht? Da wird es ja immer gefährlicher. Das wäre ein ganz schlechter Job, den er da macht, wenn er dann bei 130 aussteigt. Das ist schlimm. Ja, wenn du mit 80 einen Unfall baust, naja, das ist noch nicht so schlimm. Mit 180, da braucht man einen Schutz. Also steigt der Schutzengel steigt nicht aus. Und der Heilige Geist verlässt uns nicht. Auch dann nicht, wenn du mal irgendwas tust, was ihm eigentlich nicht so passt. Das gibt's. Aber er ist trotzdem in dir. Er steigt nicht aus und wartet, bis du von deinem Trip wieder zurückkommst und dann steigt er wieder ein. Er ist mit dir, weil dort, wo du hingehst, wo es für dich nicht so gut ist, umso mehr brauchst du ihn dort. Umso mehr muss er auf dich aufpassen. Ja, nicht wir passen am Heiligen Geist auf, dass wir nicht verlieren, sondern er ist es, der auf uns aufpasst. Er ist ja schließlich unser Helfer, unser Lehrer, unser Tröster. Dazu ist er ja gekommen. Falsches Denken behindert die Christen. Und man kriegt es einfach immer wieder mit, wenn man ein bisschen rumkommt, was die Menschen so denken, was sie dann reden, wie sie beten, was dann rauskommt, man kriegt es einfach mit. Und dann denkst du oft, oh, da, was muss man da noch alles für an Lehre rüberbringen? Die meinen es alle gut, aber man weiß im Vorfeld schon, da hilft das ganze Gut meinen nicht, weil es einfach nicht dem entspricht, was uns die Bibel lehrt. Und oft kannst du es nicht einmal so sagen, weil es die Leute zu sehr konfrontieren würde und wären vielleicht noch beleidigt da. Also müssen wir diese Wahrheit Stück für Stück aufbauen. Ja, dieser Christus in uns, das ist wirklich mehr als ein Geheimnis. Wenn dieses Geheimnis immer mehr und mehr offenbar wird, umso vollmächtiger, umso kräftiger, umso besser wird es laufen in unserem Leben. lass dir das nicht rauben. Und fang an. Learning by doing, heißt es so schön. Fang an, diesen Geist in dir zu entdecken, aber auch freizusetzen. Diese Kraft freizusetzen, zu fließen zu lassen, den Schalter durch den Glauben zu betätigen. Auch wenn du am Anfang vielleicht blöd dabei vorkommst. Das macht nichts. Lass dir nicht das wieder nehmen. Sag in Jesu Namen, zum Beispiel, das Knie tut weh, in Jesu Namen, Hand drauf, spreche ich die Salbung jetzt frei, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die in mir ist, um da zu heilen, um wieder freizusetzen und. Oder wenn deine Seele ein bisschen durcheinander ist, in Jesu Namen, ich setze den Frieden Gottes, der in mir ist, frei. Und die Frucht des Geistes ist ja Frieden. Ja, und dann Frieden, und wenn der Friede da ist, dann kannst du von mir aus noch ein Stück weit Freude freisetzen. Tut auch ganz gut. Depression und das ganze Zeug, die Sorgen, Gedanken müssen verschwinden. Die sind nicht vom Heiligen Geist. Und wenn das weg ist, dann bist du an der Stelle angelangt, wo du die Weisheit empfangen kannst, wie du mit der Situation jetzt umgehen sollst. Es gibt Situationen, wo der Heilige Geist sagt, mach so und mach so. Es gibt Situationen, wo der Heilige Geist aber auch sagt, lass es gehen. Passt. Kümmere du dich nicht drum, magst du bloß Sorgen, wenn du dich um das annimmst. Also lass bestimmte Dinge, musst du einfach stehen lassen können, dem Herrn abgeben, Herr, die Sorge und das Problem gebe ich jetzt dir und dann dich weigern, das wieder anzunehmen. Das größte Gift in der Christenheit sind die Sorgen. Die ganz einfachen Alltagssorgen. Machen so Riesenprobleme, in Wirklichkeit sind die Probleme aber bloß so, spielt sich groß auf und ersticken den Geist drin. Ersticken den Glauben. Jesus sagt, es wird Dornengestrüpp. Dornengestrüpp, das ist das Wort erstickt. Ja, und da meine ich nicht das Wort, das man jetzt in der Bibel gerade immer jeden Tag so liest, sondern das lebendige Wort. Das, was der Heilige Geist in deinem Herzen zu reden hat, das wird erstickt. Das hören wir nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, was sagt jetzt der Herr zu dieser Situation. Tag ein, Tag aus, das Problem und die Sorge und der hat gesagt und da ist passiert und wenn aber das auch noch und man hört nicht mehr, was der Geist sagt. Und dann ist das Wort erstickt und es bringt keine Frucht. Also ganz ein wichtiger Punkt, den Frieden freizusetzen und die Sorgen auf den Herrn zu schmeißen, weg mit dem ganzen Zeug. Mit Sorgen, sagt Jesus, können wir unser Leben nicht verlängern. Nicht einmal um eine Elle, nicht einmal um so ein bisschen. Im Gegenteil, wir können es höchstens verkürzen. Es ist ja bekannt, dass Sorgen krankmachend sind. Also sollen wir uns nicht sorgen, sondern sollen den Frieden, die Frucht des Geistes, frei fließen lassen und uns freuen an der Erlösung, an der Rechtfertigung, die wir in Christus Jesus ja bekommen haben und dass wir wissen, unser Ziel ist der Herr im Himmel, wo wir eines Tages auch hingehen werden, im Vergleich zu dem, was hier auf der Erde abgeht, ist es mehr als überfließend gut da oben, aber selbst hier fängt schon an. Auf dieser Erde ist für uns das Reich Gottes schon angebrochen. Und das Reich Gottes besteht in Kraft und ist in uns. Und wir haben es jetzt ja die letzten Hauskreise immer schon praktiziert. Hand selber auflegen, Kraft freisetzen. Und es soll jetzt nicht einfach wieder ein Punkt sein, jetzt haben wir wieder was gemacht und dann ist das wieder alles vergessen, jetzt kommt dann wieder was Neues. Es soll eine Gewohnheit werden. Es soll eine praktizierende Gewohnheit werden, hier, aber auch vor allem für jeden Einzelnen zu Hause. Ja, denn du bist immer da. Der Hauskreis ist bloß einmal in der Woche. Und wenn heute Hauskreis ist und übermorgen kommt das Problem, oh, jetzt haben wir noch 5 Tage, bis wieder Hauskreis ist, dann quälst du dich 5 Tage ab, obwohl du die Kraft in dir hättest. Und wartest, bis am Donnerstag dann wieder die Kraft zu fließen beginnt. Was ja nicht verkehrt ist. Aber die Tage dazwischen, die Leidenstage, die 5, brauchst du nicht unbedingt mitnehmen. Es ist ein Lernprozess. Ich weiß von Anfangsglaubenszeiten, da hat man Wochen dabei gehabt, wo es irgendwie einfach nicht mehr so rund gelaufen ist und Problem und Sorgen und was, das und jenes. Bis man auf die Idee überhaupt gekommen ist, da müssen wir doch jetzt endlich einmal was dagegen tun. Selber. Und bei mir hat es immer funktioniert, wenn ich dann selber immer das hatte, eigentlich aufzustehen und jetzt weg und im Namen Jesus und dem Teufel und seinen Kohorten da den Marsch geblasen habe, dann ist innerhalb kürzester Zeit der Ruhigwind. Und dann denkst du, Mensch, was habe ich denn jetzt eigentlich gehabt die letzten Wochen? Das ist plötzlich so wie weg, wie wenn es nie da gewesen wäre. Und du denkst dir, das war doch ein Witz. Aber das ist die geistliche Welt um uns herum. Und wenn wir nicht dagegen stehen, stehen wir im Regen. Der Herr hat uns alles dafür gegeben. Die Vollmacht in seinem Namen. Die Kraft durch den Heiligen Geist. Das Wort dazu, die Weisheit dazu. Ein volles Pack. Und wir wollen nicht ein religiöser Haufen sein, die sich alle Woche treffen, sondern wir wollen eine Gruppe von Christen sein, die in dieser Kraft und dieser Autorität auch leben und dann auch handeln. Das ist das Geheimnis, das ist das, was das Evangelium aussagt. Es geht nicht darum, ein paar Lieder zu singen und einen schönen Kreis zu haben. Es geht darum, Geist in der geistlichen Welt die Dinge zu verändern. Das ist das, was unser Land braucht, was die Menschen brauchen. Im Natürlichen, dieses Religiöse läuft eh. Aber es bringt nichts. Aber das ist, wenn die geistliche Welt sich verändert, wird die natürliche Welt folgen. Egal, ob in deinem kleinen Umfeld, deines Lebens oder deiner Familie, deines Verantwortungsbereichs oder innerhalb der ganzen Nation. Wenn sich die geistliche Lage verändert, folgt die natürliche. Das ist sicher, weil die geistliche steht ganz oben drüber. Deshalb soll man ja auch für die Regierenden beten. Denn was da für ein Geist herrscht in den regierenden Köpfen, genau das wird umgesetzt im Land. Deshalb ist dieser Auftrag in der Bibel niedergeschrieben. Und dann ist es aber in der Regel so, na Herr, mach, dass die so machen und mach, dass die so machen. Und da kommt aber nicht gerade recht viel dabei raus. Auch da muss geistliche Kraft freigesetzt werden. Denn nur geistliche Kraft kann diese Menschen, die in Regierungs- oder Verantwortungspositionen sitzen, verändern. Die Salbung freizusprechen auf diesen Menschen, den Heiligen Geist auf diese Leute freizusprechen, ist A und O der ganzen Sache. Genau. Jesus, und ich danke dir jetzt einfach für das, was du in uns bist, was du in uns freigesetzt hast, was du hineingelegt hast. Wir wollen dich ehren, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns gesalbt hast mit Heiligen Geist. Jesus, und wir wollen das nicht vernachlässigen. Wir wollen das noch viel mehr erkennen und lernen und tun. Wir wollen diese Kraft, die du hineingelegt hast in unser Herz. Wir wollen, dass sie fließt, Herr, dass Ströme lebendigen Wassers freigesetzt werden, dass sie fließen. Wir begehren das, Jesus. Wir begehren mehr, Herr. Wir sind schon dankbar für das, was wir schon hatten, Herr. Und jetzt haben wir, aber wir wollen noch mehr. Und wir strecken uns danach aus, gerade jetzt. Und zwar jeder Einzelne von uns. Denn wir wissen, Herr, dass deine Kraft, deine Salbung die Dinge verändern kann. Und so sprechen wir sie jetzt frei. Gerade jetzt die Salbung im Namen Jesu Christi. Setzen wir jetzt frei. Finstere Mächte müssen jetzt zurückweichen von uns, von unserem ganzen Umfeld, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du ein Lehrer bist. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen von uns lehrst. Von da weg, wo er jetzt steht, dass du lehrst. offenbarst, was das heißt, Christus in uns. Wie das geht, diese Salbung, diese Kraft freizusetzen, fließen zu lassen. Dass du diese Worte formst, Heiliger Geist. Diese Glaubensworte und Glaubenshandlungen. Dass du jeden Einzelnen lehrst, die Hände aufzulegen. Kraft freizusprechen, fließen zu lassen. Dass du das so mächtig machst, dass es spürbar ist. Weil es einfach auch notwendig ist, Heiliger Geist, dass es immer wieder spürbar ist. Dass es nicht eine trockene Theorie ist, sondern dass es eine spürbare, erfahrbare Sache wird. Mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor.